Herzlich willkommen zu technisch gesehen dem Podcast Folge 91. Heute ein bisschen anders als sonst, denn wir haben heute Tommy aus weiter Ferne mit dazu geschaltet und ich bin Maike. Hi, willkommen, Teil des CG-Teams. Und wir reden heute ein bisschen, denn Fabian und Torben sind im Urlaub und das auch wohl verdient. Und das gönnen wir denen natürlich auch sehr, selbst wenn wir ein bisschen neidisch sind. Deswegen wird der Podcast heute vielleicht ein bisschen weniger Smartphone-lastig ausfallen. Aber ein kleines bisschen müssen wir dieses Thema ja übernehmen, weil sonst gibt es vielleicht enttäuschte Gesichter. Und deswegen starten wir mit dem OnePlus 12. Das hatte gestern seinen Global Launch.
Genau, in Neu-Delhi tatsächlich. Ist das Neue vorgestellt worden und das finde ich insofern ganz interessant, weil ich nämlich auch noch einen OnePlus habe, einen OnePlus 9 und jetzt sind wir schon beim 12er angelangt und die Specs lesen sich eigentlich ganz gut. Also wir haben hier den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mit 3,3 GHz, das ist schon nicht schlecht. Und was mir beim Display aufgefallen ist, übrigens 6,82 Zoll, dass es satte 4500 Nits irgendwie drauf hat.
Ja, soll das hellste Smartphone jetzt überhaupt am Markt sein, oder? Also abgesehen vielleicht von so Outdoor-Gedöns und allem drum und dran, aber das ist auch schon mal eine Ansage, so eine hohe Nummer.
Ja, das ist für alle Leute, die grundsätzlich nur in der Hardcore-Sonneneinstrahlung 1000 sozusagen ihr Handy ablesen. Das ist dann
Das wäre doch was für die, die jetzt gerade am Strand liegen und die Sonne genießen. Vielleicht in dem Sinne. Ja, also ich muss sagen, ich habe noch nie großartig festgestellt, dass mir ein Handy irgendwie zu dunkel ist. Ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht auch nicht so viel in der Sonne draußen unterwegs. Ist das so ein Highlight-Feature, was man unbedingt haben muss?
Na, ich muss ehrlich gestehen, tatsächlich bei dem OnePlus 9 Pro, was ich habe, ist es so, dass du, wenn du damit im Hochsommer draußen unterwegs bist und die Sonne knallt halt aufs Handy, dann siehst du kaum irgendwas. Also das ist schon ein Ding, aber es ist jetzt halt wirklich nur so eine Sache, die du dann in dem Moment vielleicht, die dir dann in dem Moment dann aufstößt, aber das ist, weiß ich nicht, wie oft kommt das vor? Also verschwindend selten, dass du es dann irgendwie brauchst, aber man braucht ja auch immer wieder irgendwas Neues, womit man sich von der Konkurrenz absetzen kann. Ne? Erst waren es die Akkus, die immer größer wurden. Jetzt muss das Display immer heller werden. Aber naja, die übrigen Specs lesen sich eigentlich auch ganz gut. Wir haben hier 5400 mAh an Akkukapazität. Die Frontkamera ist ein 32-Megapixel-Sensor von Sony. Die Hauptkamera 50 Megapixel, also ein Triple-Kamera-Setup, 50 Megapixel Sony, 48 Megapixel, dann nochmal Ultraweitwinkel und eine 64 Megapixel Tele-Kamera. Also schon nicht schlecht, aber das Ding ist, es ist zwar ein gutes Handy, mit Sicherheit, man bekommt viel Hardware so fürs Geld. Im Moment ist es ja bei uns noch nicht verfügbar tatsächlich, der Global Launch kommt erst noch.
Genau, der Global Launch war ja, aber das,
das Release-Date
steht noch nicht fest für Deutschland.
Genau.
Ich weiß aber, man kann es bei Trading Shenzhen schon kaufen und da gibt es das dann auch schon mit einer EU-ROM oder man kann es flashen oder es kommt halt schon geflasht gegen einen entsprechenden Aufpreis. Wenn man das unbedingt jetzt schon dringend haben möchte, geht das da, aber man kann auch noch ein bisschen warten und dann gibt es das wahrscheinlich demnächst auch aus Deutschland selbst
also
zu kaufen.
Ich muss auch zweimal hingucken. 647 Euro, glaube ich, wenn du es jetzt importierst über Trading Shenzhen. Das ist also für die Hardware ist das schon krass, wirklich. Und unsere Freunde von Nerd7 haben es ja schon getestet fanden das eigentlich auch sehr überzeugend. Gut, die Kamera ist jetzt nicht auf ganz top-Niveau, was war sie bei OnePlus ja eigentlich jetzt auch, wenn man ganz ehrlich ist, nie wirklich, dass du jetzt irgendwie die Hardcore-Ultra-Kamera hattest, wobei immerhin Hasselblad als Kooperationspartner dahinter steckt. Also
ja, also schlecht waren sie zumindest nie, aber es war jetzt ja auch nie so das Hauptfokus-Ding von OnePlus, oder? Dass sie die beste Kamera auf dem Markt haben.
Ja, beziehungsweise jetzt, also ich muss schon sagen, mein Handy, selbst das 9 Pro, macht schon ganz gute Aufnahmen, aber sobald es dann in die Lowlight Situation geht, da kannst du es dann irgendwie voll.
Ja, ich meinte jetzt nur, dass sie zwar immer schon gute Kameras hatten, aber es war ja nicht so ihr Werbefokus zu sagen, okay, wir haben die beste Kamera und deswegen muss die hart überzeugen, sondern sie bieten ja einfach ein gutes Gesamtpaket an.
Genau.
Überlegst du jetzt zu upgraden von deinem neuen Pro?
Nee? Tatsächlich, okay, also sagen wir mal so, ich wollte eigentlich schon gerne upgraden, aber ich habe da eher das Google Pixel so im Kopf. Nur das muss ich bei unserer Finanzministerin zu Hause noch irgendwie durchsetzen. Daran hapert es noch gerade.
Antrag einreichen und in ein paar Monaten wird das Ganze dann bearbeitet.
Ja, bearbeitet. Aber genehmigt das noch so die Frage? Müssen wir mal gucken.
Muss vielleicht ein Gegenangebot raushauen. So, ich kaufe das und dafür darfst du dann das haben.
Ja, nee, das funktioniert bei uns nicht so wirklich, weil sie ist da sehr spartanisch sozusagen. Sie braucht irgendwie, sie läuft auch immer noch mit ihrem alten Redmi, ich weiß nicht was, 7 rum oder
Oha.
So. Und die ist wirklich, also, und also die hat wirklich eine Hardcore-Spider-App, also das komplette Display ist irgendwie zersprungen. Mhm. Und aber sie weigert sich jetzt irgendwie ein neues Handy zu bekommen. Aber egal. Ich liebe dich trotzdem hier, falls du das irgendwie zuhörst.
Das ist schon mal wichtig. Aber wo du gerade von Glas und zerspringendem Glas sprichst, ich hatte beim OnePlus 12, fand ich interessant. Und das habe ich auch schon bei anderen Smartphones angemerkt. Ich verstehe ja nie so ganz, wenn so viel Arbeit in eine Rückseite von einem Smartphone gesteckt wird, weil ich mir denke, okay, da packt man eh eine Hülle drum. Warum muss das irgendwie speziell designt werden? Und beim OnePlus 12 fand ich jetzt witzig, dass sie ja mit der Smoothness werben. Dieses Handy soll ja so unfassbar smooth sein. Und das bezieht sich ja nicht nur auf das Betriebssystem und die Anwendung, sondern ja auch auf die Glasrückseite. Und mein erster Gedanke war halt auch irgendwie, scheiße, nachher ist das so flutschig in den Händen, so du kannst es gar nicht festhalten, es ist wie so ein Stück Seife, was andauernd irgendwo durch die Gegend fliegt. Und ich verstehe bis heute irgendwie nicht die Argumentation für Glasrückseiten und auch allgemein, wie gesagt, schön designte Rückseiten. Gibt mir eine geile Hülle dazu, so branded die, designed die, wie auch immer, aber einfach so das Smartphone an sich, ich verstehe es nicht, ich verstehe den Sinn dahinter nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin vor allen Dingen auch der Spezi, der, wenn er denn wirklich die Hülle weglassen würde, dann wird das Ding irgendwie, keine Ahnung, eine Woche später super viele Kratzer irgendwie haben oder, naja, also das ist so eine Sache. Aber was ich gehört habe, bei dem OnePlus 12 soll so gar nicht wirklich der Fokus auf KI liegen, ne? Das ist, man, glaube ich, eher weggelassen, aber KI ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema eigentlich.
Ja, wollte gerade sagen, KI ist ja schon seit einigen Monaten, kann man ja jetzt echt sagen, immer ein großes Thema gewesen. Manche Hersteller machen das ja irgendwie cool, dass sie das einbinden und irgendwie übernehmen wollen. Ich weiß, dass Fabian ja, glaube ich, von den ganzen Fotobearbeitungssachen, die es jetzt in Smartphones und so gibt, auch ganz angetan war. Und dann liest man die nächste Schlagzeile, die sich mit KI auseinanderfasst und denkt sich nur so, was haben die sich eigentlich jetzt dabei gedacht? Und da kommen wir zu Amazon. Wer hätte das gedacht, dass wir jetzt von Smartphones direkt zu Amazon übergehen. Aber die haben vor, eine sogenannte Super Alexa rauszubringen. Das soll eine optimierte Version des aktuellen Sprachassistenten sein. Alexa kennt man ja eigentlich. Das muss man, glaube ich, nicht näher erklären. Jetzt soll eine Alexa Plus auf den Markt kommen, also ein kostenpflichtiges Abo-Modell.
Oh, nicht noch eins.
Genau, da kommen wir nämlich gleich nochmal zu. Was ist denn dieser Kostenpunkt auf einmal, der noch zusätzlich da bei Amazon auftaucht? Der Stichtag soll angeblich der 30. Juni sein. Das Ziel ist es, eine Art Super Alexa zu haben, die noch mehr konversations- und personalisierungsorientierte KI irgendwie integriert und nutzt. Dann soll man eben halt irgendwie höheres Entertainment haben und keine Ahnung, irgendwie so ganz genaue Details, was das jetzt wirklich beinhaltet, sind noch nicht bekannt. Es gab jetzt auch erst nur kleinere Leaks zu dem Thema und es wurde auch da schon angemerkt, dass der Plan zwar bis zum 30. Juni steht, aber der aktuelle Stand noch nicht zufriedenstellend ist. Also da sind irgendwie noch Schwächen bei der Beantwortung von mehrdeutigen Fragen und auch, dass die KI noch viel zu lange braucht, um Antworten zu geben. Und das soll, wie gesagt, als kostenpflichtiges Abo-Modell irgendwie hinzukommen. Und da soll es angeblich auch interne Streitigkeiten drüber geben, ob die Leute denn bereit wären, dafür das Geld zu bezahlen. Und da würde ich auch mal ein riesen Fragezeichen dran stellen. Weil, ich meine, wir haben an verschiedenen Sprachassistenten, was gibt's da alles zur Auswahl, ne? Also ich meine, was nutzt du zum Beispiel bei dir zu Hause? Du bist Google Assistant.
Also Google Assistant eigentlich grundsätzlich, wobei ich da auch sagen muss, so was das Zuhören angeht, ist das durchaus ausbaufähig. Ne?
Ja. Oder? Also ich habe auch Alexas zu Hause, aber ich muss sagen, ich mache da recht wenig mit. Also ich glaube, ich könnte sehr viel mehr eigentlich damit machen, wenn es halt natürlich auch besser funktionieren würde. Aber dafür extra zu bezahlen, sehe ich halt absolut nicht ein. Ich zahle eh schon für mein Prime-Abo. Und gleichzeitig habe ich halt auch im Hinterkopf, Amazon scheint es gerade ja nicht so gut zu gehen, obwohl Jeff Bezos sich alle paar Minuten die Taschen mit ein paar Millionen Euro vollfüllt. Dollar natürlich. Weil ich auch gehört habe, dass es ja auch für das werbefreie es gibt die sogenannte werbefreie Option in ein paar Monaten. Ich meine, irgendwie Ende Februar, Anfang März oder so soll das umgesetzt werden, dass ich als bereits zahlender Prime-Kunde nochmal extra 2,99 € im Monat für ein werbefreies Gucken zahlen soll. Und da sträubt sich bei mir halt alles, weil ich habe Netflix, ich habe Apple Plus, ich habe Sky und ich habe schon Amazon Prime. Und jetzt soll ich nochmal, okay, viel zu viel natürlich, ne, aber jetzt soll ich noch mal extra 3 € im Monat dafür zahlen, dass ich mir nicht bescheuerte Werbung angucken könnte, wo ich auch einfach normales TV gucken könnte. So, das ist
ja, das nervt mich auch total. Also ich habe auch so den ein oder anderen Streaming-Dienst, also natürlich auch Amazon. Und weiß ich nicht, also die meisten Vorteile nutze ich nicht. Gut, das ist nice to have, wenn du, was den Paketdienst angeht, dass du dann halt immer irgendwie von Prime profitieren kannst. Aber ey, wie oft habe ich das, wenn wir hier zusammen zum Beispiel einen Familienfilm gucken wollen? Ne? Also dann sitzen wir hier, wollen den Film gucken. Ja, gibt's natürlich nicht im Prime-Abo. Musst du natürlich extra leihen. Ne? Und das ist bei fast allen Filmen irgendwie so. Also natürlich diese Prime-Eigenproduktion jetzt mal ausgeschlossen. Mhm. Das ist dann natürlich was anderes. Aber weiß ich nicht. Irgendwie das ganze Angebot wird dünner und dünner und dünner. Und zusätzlich soll man dann irgendwie noch draufzahlen. Also,
ja, ich verstehe von Anfang an nicht, wieso es nicht auch die ganzen Prime-Video, Prime-Music und was es da alles nicht gibt, auch nicht getrennt vom normalen Prime-Abo schon gibt. Also ich meine, es gibt genug Leute, die Prime ja nur haben für die ganzen Versandvorteile, aber Video und Music und keine Ahnung, was sie überhaupt nicht nutzen. Dieses Abo-Modell, was Amazon da fährt, schon irgendwie mysteriös an sich und dann jetzt aber noch zusätzlich mit solchen Sachen anzukommen, dann gibt's noch ein zusätzliches Abo-Modell für Alexa Plus, dann nochmal das Abo-Modell für die werbefreie Option und wo soll das alles noch hinführen? Und ich glaube auch, dass sie damit ihre User wirklich nicht glücklich machen. Anspruch und gerade in der ganzen Konkurrenz zu anderen Anbietern, ich glaube, die hauen sich da selber ins Bein mit der ganzen Aktion. Auf jeden Fall sehr spannend. Die Frage ist natürlich auch, was sind die Konsequenzen? Ich bestelle wahrscheinlich viel zu viel bei Amazon, sodass sich das für mich dann schon lohnt, Prime-Kunde zu bleiben. Aber ich würde jetzt nicht extra Geld nochmal oben drauflegen für irgendwie werbefreie Angebote oder einen extra super KI-gesteuerten Sprachassistenten, der momentan zumindest ja auch noch nicht mal richtig gut funktioniert. So, von daher.
Also ich weiß nicht. Das ist ja klar, was dahinter steckt. Man will ja quasi offensichtlich irgendwie aufschließen zu ChatGPT, wobei ChatGPT natürlich auch nicht das Goldene vom Ei ist irgendwie. Aber ChatGPT ist zumindest jetzt demnächst auch auf Android-Smartphones verfügbar.
Okay.
Das ist nämlich unser nächstes Topic. Und zwar gibt es das wohl schon fürs iPhone 15 Pro. Da musst du wohl länger auf die Aktionstaste drücken und dann kannst du ChatGPT nutzen. Und zwar eben auch per Sprachausgabe. Also gibt es jetzt seit kurzem auch eine Sprache dafür. Hört sich auch ganz gut an. Hab's mir mal angehört. Also gar nicht so Google Assistant-mäßig, wenn man so will. Und das Ding ist, für Android kannst du das so direkt noch nicht nutzen. Du kannst zwar die App runterladen, aber es soll wohl in Zukunft so sein, so planen es zumindest die Entwickler von OpenAI, dass du ChatGPT als alternativen Sprachassistenten auf deinem Android-Handy nutzen kannst. Und zwar egal, was du gerade machst. Egal, welche App du aufhast, egal, auf welchem Bildschirm du bist, da wird dann immer so eine Art Overlay drüber gelegt. Du kannst also jederzeit den KI-Assistenten sozusagen dann hinzufügen. ChatGPT in dem Fall. Und man kann das wohl jetzt über so einen kleinen Umweg selber lösen, indem man die ChatGPT-App runterlädt über den App Store beziehungsweise in den Google Play Store und dann eben dem Beta-Programm beitritt von ChatGPT.
Okay.
Und dann sollst du dazu fähig sein, das auch zu nutzen. Ich habe mir das mal angeguckt, so eine Demo davon, aber es ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall das Ergebnis, was nachher rauskommt, wenn du ihn was fragst oder so. Warum sage ich ihn? Keine Ahnung. S mit Sternchen. Sagen wir einfach
ChatGPT männlich?
Ja, yeah, sagen wir S mit Sternchen. Aber wenn du die KI dann was fragst, dann musst du erstmal gefühlt Ewigkeiten warten, bis deine Antwort kommt. Ne? Dann muss das ja irgendwie so verarbeiten und dann, weiß ich nicht. Also Stand jetzt ist das eher so eine Spielerei, aber in Zukunft, wenn das dann irgendwie schneller gehen würde, wäre schon.
Also klingt auf jeden Fall super interessant.
Ja. Also wenn er dann zumindest so Dinge besser hinkriegen würde wie stell den Eierwecker auf 6 Minuten und weiß ich nicht, da hat neulich, das war tatsächlich nicht bei Android, sondern bei Apple, hat Siri Aya verstanden, den Eierwecker, was auch immer das sein soll. A-I-A, keine Ahnung, der Sponsor von Tottenham ist das, aber.
Ach so, okay, ja, da steckt bestimmt so irgendwas dahinter.
Naja, jedenfalls. Also, ja.
Gibt es da einen Zeitplan für, weißt du das? Also ich meine, wenn es jetzt gerade schon in der Beta irgendwie verfügbar ist, dann sollte es ja in absehbarer Zeit hoffentlich auch mal für alle möglich sein, oder?
Weiß ich noch nicht, aber ich wünsche es mir auch so bald wie möglich. Das wäre auf jeden Fall schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, super, super spannend, so die Entwicklung, was da alles noch so kommt. Ich meine, ich glaube, das haben wir von Anfang an alle schon gesagt, mit KI ist so viel möglich. Gerade halt im Technikbereich, in dem wir uns ja auch befinden, da kommt ja einiges noch auf uns zu. Und das ist auch eine coole Sache. Genauso cool, und das ist jetzt ein sehr harter Themenwechsel, aber genauso cool ist mein DIY-Anzugset, was ich zu Hause habe. Wir kommen von KI-gesteuerten Lösungen zu einem automatisierten Anzugset für Kräuter. Dazu habe ich den Artikel geschrieben. Das Ganze habe ich vor, ich glaube, 4 Monaten angefangen, einfach mal, weil es mich privat auch interessiert hat und vielleicht auch so ein bisschen mit Hinblick auf, was kann man 2024 noch alles so anbauen und anpflanzen, wenn man das denn möchte. Und ich war oder bin immer noch total geflasht von diesem Set. Also ich glaube, es hat, ja.
Aber ganz kurz mal, was du meintest eben automatisiertes Set, also wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also wir haben diesen Anzuchtsbottich an sich, wo die Pflänzchen reinkommen in so kleinen Schwämmen und im Inneren befindet sich dann halt der Wassertank und eine kleine Wasserpumpe, die das Wasser aber auch nur bewegt, jetzt nicht irgendwie reinigt oder irgendwas großartig. Und dann haben wir automatisch eine Zeitschaltuhr integriert, die in einem 16 Stunden Rhythmus einmal die Wasserpumpe einschaltet und auch wieder ausschaltet. Also ich glaube, die läuft einmal pro Stunde für ungefähr 10 Minuten und die das Grow-Licht, was sich oben drüber an der Stange befindet, auch eben aus- und einschaltet die ersten 2 und die letzten 2 Minuten. Ach mein Gott, die ersten 2 und die letzten 2 Stunden. Läuft das Ganze dann auf 50% Helligkeit und den Rest der Zeit eben auf 100% Helligkeit. Und das funktioniert alles ziemlich automatisch. Also ich muss eigentlich nur einmal bis anderthalb Wochen alle ein, mein Gott, ey, das Reden ist heute nicht mehr. Ich fange den Satz nochmal von vorne an.
Überhaupt nicht schlimm, ich kenne das.
Ja, vielleicht muss ich einen Kaffee mehr trinken. So, alle Woche, wie sagt man das, jede Woche bis anderthalb wöchig, irgendwie so um den Dreh, muss ich da den Wassertank wieder auffüllen, der fasst ungefähr 2 Liter. Und je größer die Pflanzen werden, desto schneller geht der natürlich auch leer. Am Anfang musste ich sie relativ selten auffüllen. Und da ist auch noch so Düngemittel mit bei. Das kann man da auch irgendwie alle 1 bis 2 Wochen mal in den Tank reinwerfen. Aber insgesamt habe ich eigentlich keine Arbeit mit diesem Set. Also ich habe am Anfang die Samen da eingefüllt, ich habe die kleinen Häubchen draufgesetzt, damit es so diesen Gewächshauseffekt hat. Und seitdem wachsen die. Ich habe auch schon geerntet, tatsächlich.
Aber du hast nur Tomaten angepflanzt, oder?
Nein. Ich habe wirklich Kräuter angepflanzt. Also ich habe Oregano, Thymian und Basilikum. Nee, Quatsch, Oregano, Salbei und Basilikum angepflanzt. Mhm. Weil ich dachte, irgendwie, wieso auch immer, okay, die kann man bestimmt gebrauchen. Jetzt stellt sich raus, wo ich eine Menge an Kräutern zu Hause habe. Ich habe gar keine Ahnung, was ich damit machen soll. Die erste Ernte war jetzt auch echt spannend, weil das so riesig alles schon geworden ist, dass es halt völlig außerhalb des Rahmens rausgekippt ist schon. Also bin ich irgendwann einfach rabiat, Schere, ab damit.
Aber Maike, du weißt doch, Pizza, Pasta, Bolognese, da muss dann ordentlich, muss da ja. alles rein. Thymian muss da rein und Oregano muss da rein. Mir ist mal irgendwie so eine komplette Packung irgendwie da reingeflutscht. Und dann habe ich das gegessen und dachte, ja, ist halt intensiv, aber schmeckt.
Ja, wenn du das nächste Mal hier bist, kann ich dir gerne ein paar Kräuter mitnehmen. Ich habe, nachdem ich sie geerntet habe, habe ich einen Teil eingefroren, weil das angeblich eine gute Idee ist. Und ich habe auch einen Teil getrocknet. Und ja, ich finde es einfach super geil. Ich habe, glaube ich, allen Leuten schon vorgeschwärmt von diesem Set. Dieses, ich komme nach Hause und es steht bei mir halt direkt hinter der Eingangstür im Hausflur. Ich komme rein, das Licht ist schon an, jetzt immer, wenn ich nach Hause komme, weil läuft ja 16 Stunden am Tag. Und dann siehst du halt direkt die Pflänzchen da und du hast sie liebevoll von klein auf großgezogen und sie sind da. Es riecht gut, wenn man dran reibt. Also das Kräuteraroma verteilt sich auch so ein bisschen in der Wohnung und es ist einfach ein cooles Set. Ich glaube auch gerade für Kinder richtig geil. So als wenig Aufwand, aber viel Lernerfahrung, die man damit machen kann. Du hast die Kräuter bei dir zu Hause, so viel du sie haben möchtest, weil es wächst auch immer wieder nach. Ich habe jetzt schon wieder, also von wirklich abgeschnitten zu komplett weg, ist jetzt wieder einfach hochgewachsen. Irgendwann kann man die Lampe auch nicht mehr höher stellen. So.
Maike, du wirst Kräuterdealerin, eindeutig.
Ja, das ist nämlich genau das, was ich auch meinte mit dem 2024, wenn man denn dann irgendwie was anpflanzen möchte, sobald die Gesetzeslage sich dazu auch ändert. Da haben sich in den Kommentaren auch schon viele Leute zu unterhalten, ob das möglich ist oder nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe es nicht damit ausprobiert, aber prinzipiell, wenn man vom Samen irgendwas selber anziehen möchte, dann geht das halt mit diesem Set, egal was es ist. Du hast es halt auf die einfachste Art und Weise, da gibt es keine Spezialpflanzen und was weiß ich was, ne? Aber das Prinzip einfach Wasser, Licht und der Ort, wo es wachsen kann, wird gegeben. Und das alles für, ich weiß gar nicht, was es jetzt war, 20, 30 Euro. Einfach ein cooles Teil, ja.
Aber hast du da Probleme irgendwie gehabt, dass da irgendwie, keine Ahnung, kleiner Schädlingsbefall war oder dass da irgendeine Pflanze krank war oder sonst was?
Ich hatte ein oder zwei Tage so kleinere Fliegen, aber das war wirklich super wenig. Das habe ich auch so in meiner Pflanzenerde manchmal bei meinen anderen Blumen. Also hat mich jetzt irgendwie überhaupt nicht gestört. Im Zweifel stelle ich da so einen Gelbsticker-Dingsbums auf und dann kleben die halt alle irgendwo fest. Und so ein Schwämmchen hat so ganz leichten Schimmelbefall, weil es halt natürlich dauerhaft auch feucht ist und immer wieder angefeuchtet wird und so. Aber nichts, was man nicht, glaube ich, einfach so reinigen könnte. Die Schwämmchen kann man auch nachkaufen. Und du kannst auch die Pflanzen, die ich jetzt gezogen habe, könnte ich quasi mit dem Schwämmchen einfach in Erde setzen und umpflanzen und wieder was Neues züchten in dem Gerät. Und wenn man jetzt sagt, okay, das Ganze mit Wasser und so gefällt mir nicht und auch die Pumpe will ich nicht dauerhaft da irgendwie am Laufen haben oder so, kann man das auch aushaben und das Gerät mit Erde füllen und nur die Lampe benutzen zum Beispiel.
Okay.
Das geht auch.
Ja, multifunktional, nicht schlecht. Und zum Schluss hast du dann im Grunde genommen einen komplett vollen Gewürzschrank. Man könnte auch sagen, einen Gewürzspeicher.
Ja, und ein Gewürzspeicher.
Speichern könnt ihr nicht nur Gewürze, sondern auch eure Daten.
Tada, Hammer-Überleitung.
Und zwar mit einem NAS, Network Attached Storage, ein Netzwerkspeicher. So einen Teil habe ich auch bei mir zu Hause. Und ich finde das eigentlich spannend, die Entwicklung damit zu verfolgen, weil also hier bei mir zu Hause steht ein Synology NAS, also Synology und QNAP, das sind so zwei große Vertreter in dem Bereich und zumindest für Heimanwender. Und die Systeme funktionieren, laufen, eben weil die Software sehr gut ist vor allen Dingen. Aber die Hardware
Kurze Frage nur, sorry, wenn ich dich so unterbreche, wofür nutzt du das denn?
Ich nutze das zur Datenspeicherung tatsächlich. Ich habe kein Cloud-Abo oder so. Sondern habe dann zum Beispiel meine, wie nennen wir es mal, legal zurückgelegten Schutzkopien da zum Beispiel drauf oder anderweitige oder hier zum Beispiel meine kompletten, sowohl von meiner Frau als auch von mir, die kompletten Daten von unseren Laptops, Rechnern als Backup, alles sozusagen da drauf. Fotos werden da nochmal extra geschützt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das über Google Drive und so weiter zu machen. Das mache ich. Machen wir zusätzlich auch, sicher.
Da aber musst du aber ja irgendwann auch bezahlen, wenn du über eine bestimmte Menge kommst.
Genau, erstens das und zweitens bin ich außerdem so ein kleiner Sammler. Ich glaube, meine Vorfahren waren definitiv nicht unbedingt Jäger, sondern eher Sammler. Und dementsprechend finde ich das super spannend. Und gerade jetzt war dann der Fall eingetreten, dass mein NAS, also ich hatte 16 Terabyte, klingt viel, ist auch eigentlich viel, aber die waren voll. Und dementsprechend habe ich dann gedacht, was machst du? Und dann
aufräumen.
Ja, genau. Aufräumen wäre die eine Option, aber die andere Option ist natürlich neuer
einfach mehr
Speicher.
Kaufen.
Noch mehr Speicher. Was macht Tommy dann in der Hinsicht? Denkt sich, okay, so eine 10 Terabyte Platte und davon 4 Stück ist schweineteuer. Also, was machst du? Bestellst einfach mal in China. Und jetzt werden die Leute wahrscheinlich die Hände über Kopf schlagen und sagen, boah, du kannst doch keine NAS-Festplatten in China bestellen, geschweige denn irgendwie hier in Deutschland wird ja schon so bei einigen Herstellern und so weiter oder bei, was sage ich, Herstellern nicht, bei einigen Lieferanten ist das ja schon so, dass man da genau aufpassen muss, wird das vernünftig verpackt? Und denn die sind super, super empfindlich halt, ne? Das sind ja im Grunde genommen mechanische Einzelteile da drin, die jederzeit kaputt gehen können. Und ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich glaube, das war auch so eine Nacht- und Nebel-Aktion. Weißt du, so nachts im Bett, ich will mir noch irgendwie was gönnen und was kaufen. Und denk mir so, oh, jetzt machst du das. Das ist ein günstiges Angebot. Jetzt kaufst du die Festplatten und so. Ich hatte mich da so ein bisschen belesen und der Händler schien auch wohl seriös, ist auch seriös, wirklich. Also ich habe super Support von ihm. Und dann kamen die Dinger tatsächlich nach 4 Tagen bei mir an.
Nach vier Tagen.
Also
okay, krass.
Und auch super vorbildlich, also geschützt und so weiter mit Schaumstoff ohne Ende. Also wirklich gut gemacht, original eingeschweißt,
cool,
mit Label etc. Also das waren diese Seagate Iron Wolf Platten für die Kenner unter euch.
Dazu gehöre ich nicht, nur so als Info.
Aber das Ding war, die haben auch erst super gut funktioniert, nur das Blöde war dann, dass dann jetzt vor ungefähr anderthalb Wochen oder so auf einmal mir mein NAS meldet, schwerwiegender Fehler. Es sind einfach mal 3 der 4 Platten noch nicht ausgefallen, aber haben schon irgendwie ganz viele schlechte Sektoren sozusagen. Also es funktioniert noch alles, du kannst nach wie vor auf deine Daten zugreifen, aber du solltest möglichst bald dir überlegen, wie du die retten kannst und dann
immerhin nett, dass sie einem so eine Warnung geben, bevor sie den Dienst einstellen.
Also die Software macht das und checkt dann ständig halt immer die Platten, ob die okay sind oder nicht. Mm. Und dann habe ich das natürlich auch dem Chinesen meines Vertrauens da geschrieben. Und der hat dann sich mehrfach entschuldigt und ich habe es auch schon erstattet bekommen und so weiter.
Auch richtig gut.
Das ist auf jeden Fall gut, aber das war auf jeden Fall so eine kleine Lektion, wo ich dann auch gedacht habe, okay, gut, man muss da vielleicht manchmal selber auf die Schnauze fallen und dann, lernt man.
Hast du es jetzt also in dem Sinne verschlimmbessert? Ist das so den Ausdruck, den man hier verwenden könnte?
Ja, verschlimmbessert könnte man schon sagen. Ich bin jetzt nach wie vor auf der Suche nach neuen Platten, auf jeden Fall. Aber ich fand das Thema auch deswegen interessant, weil mein Synology NAS setzt irgendwie auf so einen absolut uralten Prozessor. Ich weiß nicht, das ist so das die lahmste Krücke überhaupt irgendwie. Und der Trend geht jetzt eindeutig zu deutlich potenterer Hardware. Also du hast da teilweise NAS-Systeme, die haben einen i3 oder einen i5 Intel-Core verbaut. Das ist schon beachtlich mit bis zu 32 GB RAM, also Arbeitsspeicher. Das sind schon richtige
Monster. Klingt ordentlich.
Das sind schon richtige Monster. Und, ich
aber
jetzt
alles auch für den Home-Gebrauch, also jetzt wirklich für Privatanwender.
Genau, es gibt tatsächlich das NAS, was ich jetzt gerade, also ich habe zu drei verschiedenen NAS-Systemen jeweils einen Artikel verfasst. Das eine war das Zima Cube, das war so eine Kickstarter-Kampagne. Da fing das eigentlich schon an, dass du dann so einen super starken i5-Prozessor drin hattest. Und jetzt ziehen andere Hersteller nach. Also TerraMaster kennt vielleicht der ein oder andere auch, ist ein NAS-Hersteller, der jetzt einfach auch mal eine Pro-Variante eines Modells rausbringt mit 4 Slots und einem Intel Core i3 Prozessor und 32 GB. Und das sind halt wirklich Teile, damit kannst du halt nicht nur deine Daten speichern, damit kannst du Virtualisierungen aufsetzen. Du kannst, es gibt teilweise NAS-Systeme, die haben eine PCI-Express-Schnittstelle. Das heißt, du kannst da noch eine zusätzliche Grafikkarte oder sonst was irgendwie anschließen. Also das ist natürlich okay. Für den absolut ambitionierten Heimanwender, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich mich mit dieser Thematik nicht so auseinandergesetzt habe. Vielleicht ist das irgendwann echt mal so das Ding, weil ich jetzt seit einem Jahr irgendwelche Google-Benachrichtigungen kriege, dass mein Speicherplatz zu voll ist in meinem Drive. Aber ich sehe es halt auch nicht ein, da irgendwie mehr zu bezahlen. Ich lösche lieber. Aber ja, die Ansprüche der Heimanwender steigen ja auch immer weiter an. Und deswegen cool, dass es diese Entwicklung gibt, da einfach mehr auch die Software und die Hardware vor allen Dingen anzupassen.
Ja, und ich freue mich da total, weil zum Beispiel, wir haben auch über Ugreen berichtet. Den kannten wir als Hersteller von Smartphone-Zubehör oder Powerstations und
Ladetechnologie.
Genau. Und die bringen nämlich jetzt auch eine komplette NAS-Serie heraus. Ist natürlich die Frage, da muss man natürlich sehr stark gucken, wie ist die Software, denn so ein NAS-System steht und fällt eigentlich grundsätzlich mit der Software. Wenn die mies ist oder so, dann hast du ständig Probleme. Also und da freue ich mich aber, denn wir bekommen als Testexemplar, das kann ich an dieser Stelle vielleicht schon verraten, das Ugreen DXP 4800 Plus.
Ach, das?
Und genau das. Und jetzt weiß ich, jetzt kann ich aufhören, weil Michael weiß Bescheid und sagt, oh geil, super Teil.
Ja, nein, cool, aber kauft euch alle.
Genau, das ist nämlich ein 4-Bay-NAS, also 4 Einschübe. Du kannst zusätzlich noch 2 M2 SSDs reinhauen sozusagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann ist da ein Intel Pentium 8505 verbaut mit 8 GB RAM. Also auch schon ein bisschen besser als so eine Möhre, will ich jetzt mal sagen.
Die Möhre.
Ja, und dementsprechend freue ich mich da schon so ein bisschen drauf. Wobei, wie gesagt, man muss halt gucken, wie es mit der Software ist. Aber also ich bin jetzt gerade im Moment so im NAS-Game, könnte man sagen.
Ja, richtig geil. Also ich bin auch in einem Game, aber ich bin eher in einem Ninja-Game.
Im Ninja-Game?
Ja.
Was hat es mit dem Ninja-Game auf sich?
Ja, wo wir eben gerade schon bei Verschlimmbessern waren, so, das ist vielleicht auch der Fall bei Ninja. Ich bin ein großer Fan von Ninja. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Leute, die uns auch mal bei Instagram zuschauen, die wissen vielleicht, dass ich ganz gerne mir ein paar Pommes und Chicken Nuggets mache. Wir auch auf der IFA waren und da waren wir auch am Ninja beziehungsweise Shark Ninja Stand. Die gehören ja zusammen. Und da wurden uns neue Geräte präsentiert und ich war total begeistert. Der Flex Drawer wurde vorgestellt. Das ist das Nachfolgemodell der Dual Zone, die wir ja auch schon echt seit sehr vielen Monaten hier im Büro stehen haben. Und das Highlight ist ja jetzt, dass wir statt 2 getrennter Kammern haben wir eine große 10,4 Liter Kammer, die sich aufteilen lässt in 2 gleich große Kammern mit einer Trennscheibe.
Und damit kannst du dann richtig flexen. Oder wie?
Genau, erstmal kannst du damit richtig flexen, wenn du das möchtest. So, und jetzt haben wir das Gerät hier. Seit, ich glaube, ungefähr 2 Wochen steht das hier bei uns im Büro und ich habe schon ein paar Sachen damit machen können. Und es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich bin irgendwie enttäuscht davon. So, ich weiß,
Was? Ja,
Schock für alle, die mich kennen. Ich verstehe nicht so ganz den Sinn dahinter, ein wirklich sehr gut funktionierendes System mit einer sehr guten Usability vor allen Dingen. Dieses, man hat die beiden Kammern, man kann sie rausziehen, man kann sie individuell belegen und befüllen, man kann sie jetzt gemeinsam fertig werden lassen. All das einfach Hammer in der Anwendung, richtig cool, vor allen Dingen in der Büroküche, wo viele Leute auch mal unterschiedliche Sachen machen und es schnell gehen muss. Und jetzt haben wir eine riesen Schublade, die halt einfach wirklich unhandlich ist. Also wir haben Griffe an den Seiten, die zusätzlich überstehen zum Gehäuse, was ja eh schon, also ich meine, nicht jeder hat Platz in der Küche für so einen riesen Airfryer und jetzt nimmt es auch noch extra mehr Platz weg, weil es halt extra Griffe an den Seiten hat, weil die Schublade so schwer ist zu halten. Vor allen Dingen, wenn man da halt irgendwie Lebensmittel noch drin hat. Und zum anderen haben wir das Problem, dass du zum Beispiel auch das Essen deutlich schwerer rauskriegst. Du hast bei den anderen eben die Möglichkeit, diese Körbe einfach zu nehmen und umzukippen. Das geht ja ziemlich easy. Mhm. Mit dem Großen funktioniert das nicht, wenn du zwei Sachen in getrennten Kammern drin hast. Du musst das Ding irgendwie versuchen, so zu kippen, zu hoffen, dass die anderen Sachen nicht rausfallen. Jetzt werden wahrscheinlich die schlauen Leute unter uns ankommen und sagen, ja, nimm doch einfach irgendwie einen Löffel oder, keine Ahnung, wie heißen diese Teile? Hier eine Zange. Und ja, das kann ich natürlich machen. Ist ja auch kein Thema. Aber
oder einfach direkt aus dem Trog essen, ne?
Ja, genau. Oder das. Auch das geht natürlich alles, aber es ist halt irgendwie ein Schritt weg von der Anwenderfreundlichkeit, die wir vorher hatten. Und dann versuch mal, dieses Teil zu waschen, abzuwaschen. Das passt ja fast gar nicht in die Spüle. Und wenn, verklemmt es dann auch noch irgendwie, dass du es gar nicht so richtig bewegen kannst. Oder du brauchst halt eine riesen Spülmaschine mit Platz genug, dass du es da unten reinstellen kannst. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht. Ich werde ja noch das Testvideo dazu aufnehmen. Das könnt ihr dann auch auf unserem YouTube-Kanal euch anschauen. Aber ich war so begeistert bei der Vorstellung und Präsentation dieses Gerätes. Ich habe mich voll von den ganzen Werbeversprechen irgendwie mitreißen lassen. Ey, Flexdrawer, 10,4 Liter Garkammer, ihr könnt alles damit machen. Aber was genau macht man in einer 10,4 Liter Garkammer? So, also was macht man da? Weil ein Hühnchen oder ein Braten oder keine Ahnung was, haben genug Leute in die Kommentare geschrieben, machen sie schon längst auch in den kleinen Körben oder so, dafür brauchen sie keine große Zone. Also was mache ich in einer 10,4 Liter Zone, die aber trotzdem ja nicht groß genug ist, um eine Pizza zum Beispiel zu machen, weil es ja nur länglich und relativ schmal ist. So. Das heißt, ein Baguette überbacken, ein Lachsfilet braten, keine Ahnung. Also
ich denke gerade spontan an so einen Kindergeburtstag, ne? Also wenn unsere zwei Prinzessinnen hier ihre Gäste zu Besuch haben, dann kannst du da halt eine große Ladung auf einen Streich machen. Klar könntest du auch im Backofen machen, aber unser Backofen in dem Fall ist ein bisschen altersschwach, könnte man sagen. Der braucht Ewigkeiten, bis er dann irgendwie auf Hochtouren kommt.
Ja, genau. Also klar, natürlich, man kann immer alles auch in einem Ofen machen, ne? Aber es gibt ja schon die Argumentation, dass ein Airfryer halt einfach weniger verbraucht und schneller aufheizt. Alles geht einfach ein bisschen schneller und dadurch spart man. Aber du hast bei der Dual Zone, wenn du beide Kammern benutzt, hast du halt auch, ich glaube, 9,4 Liter Volumen. Also nur einen Liter weniger als jetzt bei der Mega Zone. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der wirkliche Test folgt ja jetzt noch. Das Video wird noch aufgenommen. Ja, mein Fazit so bisher ist so, muss man Perfektion perfektionieren, weil der Dual Zone ist halt einfach schon ein geiles Gerät. Wir waren alle sehr zufrieden hier in der Küche damit und jetzt kommt die so tolle, ach, so geile Mega Zone und irgendwie, ich weiß es nicht, der Dreh ist noch nicht so ganz da, die Begeisterung fehlt noch so ein bisschen. Aber auch das gehört ja mit dazu, ne? Nicht alles, was so auf den Markt kommt und vor allen Dingen Nachfolgemodelle von bereits sehr gut laufenden Produkten müssen ja auch nicht immer gut sein. Und das kann man ja auch mal ruhig so sagen, dass das dann nicht so geil ist.
Genau. Aber nicht so geil oder doch so geil ist vielleicht auch wieder eine gute Frage, die sich stellt allgemein bei Haushaltsgeräten, bei smarten Haushaltsgeräten. Und zwar vielleicht auch einfach mal eine Sache, wo ihr als Community vielleicht unten mal kommentieren könntet hier. Würdet ihr euch mehr so smarte Haushaltsgeräte wünschen, also smarte Kühlschränke oder smarte Waschmaschinen oder wie auch immer? Denn also ich bin jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr mit dem Thema in Verbindung gekommen, weil meine Schwester ist umgezogen in Hamburg und wir haben da einen Umzug gepackt und da merke ich auch, ich werde immer älter, ey. Also ich war danach so, ich war wirklich eine völlig kaputte Schildkröte.
Also, Herz für Tommy.
Als ich dann wieder zurückkam und die hat aber wirklich, das hat dann mein Herz direkt höher schlagen lassen, die hat so einen geilen Side-by-Side-Kühlschrank, der schon in der Wohnung drin war irgendwie.
Und deine Schwester läuft bei ihr.
Läuft, ja, also der war halt irgendwie schon drin mit in der Wohnung und dann hat sie den übernommen. Und das Geile ist, der hat so ein Eiswürfelfach, so ein Eiswürfelmerker. Davon habe ich immer geträumt, einfach so ein Ding, dahin zu gehen und dann lässt sich dann irgendwie so Eiswürfel. Ach Mann, aber ich habe mir dann auch sagen lassen, irgendwie, dass es schon so ein Ding ist, also dass die einen da voll drauf abfahren und die anderen sagen, ah, viel zu groß und viel zu sperrig und wie auch immer.
Ja, also, den Platz muss man halt auch für so ein Gerät erstmal haben. Ne? Ich weiß, wir hatten früher mal irgendwann auch, keine Ahnung, vor 20 Jahren, was weiß ich, in der Familie so ein Side-by-Side-Kühlschrank und dieser Eiswürfelspender war halt echt geil im Sommer. So, Du hast halt einfach Instant-Eiswürfel, sie fallen direkt in dein Glas. Mhm. Sehr cool. Aber hier kommen wir auch gerne zu einer Frage zurück, die ich, glaube ich, auch schon Ewigkeiten stelle. Ich habe ja die Xiaomi Airfryer oder auch gerade so Xiaomi-Haushaltsgeräte schon ein paar echt getestet. Und die kommen ja immer mit einer App. So, sie sind immer smart. Und ich habe bei vielen Geräten schon in Frage gestellt, wie sinnvoll ist es eigentlich, das als smartes Haushaltsgerät zu haben. Mhm. Bestes Beispiel auch, ich habe immer noch die Blitzwolf-Minispielmaschine bei mir zu Hause. Und ich habe noch nie diese App dafür benutzt. Noch nie. Also abgesehen von der Testphase natürlich, ne? Aber jetzt so im Eigengebrauch, noch nie. Ich muss doch eh hingehen, um das Geschirr einzuräumen. Und ich muss es auch. Ich muss es auch händisch wieder ausräumen. Ich kann das Display perfekt mit meinen Fingerchen genau dann bedienen, wenn es sein muss.
Es ist Luxus. Also es ist Luxus, den man de facto jetzt nicht unbedingt braucht. Es gibt schon so ein, zwei Mini-Szenarien, wo ich denke, ja, wäre ganz cool. Zum Beispiel hier der Klassiker, irgendwie hast du den Herd ausgestellt, wenn du unterwegs bist.
Okay,
und wenn das Ding dann smart wäre, könntest du halt direkt gucken, okay, jo, ist ausgestellt, beziehungsweise ich kann es mal schnell ausstellen oder so. Das ist so eine Sache. Oder das andere ist, wenn der Kühlschrank ist ein schlechtes Beispiel, Waschmaschine ist auch ein schlechtes Beispiel.
Kühlschrank vielleicht, wenn die Tür nicht ganz richtig zugemacht ist.
Ja, das ist auch eine Sache, genau. Mhm. Unsere Kids knallen die Tür halt irgendwie so richtig schön grobmotorisch zu und dann geht sie teilweise dann noch wieder einen kleinen Spalt auf. Und klar gibt es dann dieses Piepgeräusch, aber wenn du halt danach direkt irgendwie los musst, weil du irgendwie auf dem Sprung bist oder so, dann würde der Kühlschrank dann die ganze Zeit aufstehen, ne?
Das es gibt auf jeden Fall sinnvolle Anwendungsbeispiele für die App, aber ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, nicht jedes Haushaltsgerät braucht eine smarte Funktion und vor allen Dingen den Aufpreis, der immer damit einherkommt. Ja. So, es wird ja auch immer als das Nonplusultra angepriesen, aber ich glaube, also würde mich mal interessieren, vielleicht auch, wenn ihr das in die Kommentare mal schreiben könnt, wie wichtig ist so eine App bei Dingen? Wie häufig wird das wirklich genutzt? Habt ihr irgendwie so einen Teil, wo ihr nie wieder ohne eine smarte Funktion leben könntet? Fände ich echt super interessant zu wissen.
Hm. Ja, das Zweite, was ich jetzt gerade, wo ich jetzt gerade so ein bisschen am Kämpfen gewesen bin, dann komme ich nach Hause nach dem Umzug und was sagt mir meine Frau? Die Waschmaschine ist kaputt. Ja, und dann habe ich dann wieder Hobby-Klempner gespielt und hab mir dann erstmal so YouTube-Videos angeguckt und überlegt, mache ich das jetzt, repariere ich die oder nicht? Denn die pumpt einfach nicht mehr ab. Und ich habe dann erstmal alle Sachen ausprobiert, die man da ausprobieren kann. Und de facto ist höchstwahrscheinlich die Pumpe defekt und dementsprechend kann man das Ding dann halt mehr oder weniger wegschmeißen. Wir haben es tatsächlich einmal reparieren lassen, aber da war die Reparatur dann letztendlich teurer, als eine Maschine neu zu kaufen.
Ja, das ist also natürlich sehr ätzend.
Das ist einfach Kacke und dann habe ich mich einfach mal umgeguckt, okay, gut, Waschmaschine ist so ein Ding, was ja jeder irgendwie mal braucht. Deswegen da auch wieder die Frage, sollen wir vielleicht einfach mal in die Richtung gehen, denn da gibt es nämlich auch einen großen chinesischen Player auf dem Markt, Midea tatsächlich. Und das ist ja, glaube ich, sogar weltweit der größte Haushaltsgerätehersteller mittlerweile, den man hier aber nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Jetzt,
ich glaube, manchmal gibt es das bei Aldi oder Lidl oder so, gibt es, glaube ich, Midea-Geräte.
Ja, also jetzt kommen sie auch verstärkt in Europa sozusagen in die Regale und machen das mit wirklichen Wahnsinnskampfpreisen. Also wenn man bei Amazon und Co. guckt nach so Waschmaschinen, dann hast du natürlich die üblichen Verdächtigen, Miele, Bosch etc. Und dann hast du Midea und es ist dieselbe, also die Maschine kriegst du mit App-Steuerung, mit allem drum und dran, mit den neuesten Sachen, die es auf dem Markt gibt, dann einfach mal wirklich zu 60% des Preises, den die anderen verlangen. Ne? Also wo dann denkst, boah, krass, also wenn du jetzt so eine Ersparnis hast, dann kann man sich das vielleicht schon überlegen. Ich habe mich jetzt doch noch nicht für eine Midea-Maschine entschieden, weil ich dann ganz zum Schluss gelesen habe, die haben wohl irgendwie, warum auch immer, die haben kein Blech unten integriert. Das heißt, wenn du ein Auslauf hast unten, dass dir Wasser irgendwie ausläuft, dann wirst du zwar per Sensor darüber informiert, aber steht halt die Wohnung trotzdem voll mit Wasser, ne? Also es ist irgendwie seltsam.
Irgendwo müsste da der günstige Preis herkommen und dann spart man sich halt irgendwie das eine Blech da unten.
Ja, machen wir einfach keinen Boden drunter, also war schon irgendwie, und die soll halt ein bisschen lauter beim Schleudern sein, aber trotzdem der Trend geht dahin, dass die halt immer mehr den anderen, den großen, den etablierten Konkurrenz machen.
Ja, also generell dieses Thema Haushaltsgeräte in Klammern Smart ist ja super interessant. Ich hatte ja jetzt auch schon so kleinere Öfen getestet, die Spülmaschine getestet. Ich habe tatsächlich auch mal von einer chinesischen Marke privat mir so eine kleine Waschmaschine geholt, also so ein Toploader-Ding. Okay. Ich glaube, das war von Songmix oder so, keine Ahnung, nagel mich nicht drauf fest, irgend so, was man auch mal häufiger bei Amazon liest. Und das hat auch eigentlich gut funktioniert, der Service war gut und alles, also habe ich jetzt keine super schlechten Erfahrungen mitgemacht. Aber für uns oft bei CG das zu testen, ist halt immer schwierig, ne? Weil du brauchst ja auch die passende Testumgebung dafür, das zu machen. Hier unsere Büroküche wird zwar schon immer ganz gut genutzt, aber da können wir jetzt auch nicht anfangen und den Ofen ausbauen oder die Spülmaschine ausbauen und da irgendwas anderes reinzustellen. Aber generell finde ich, ist das echt ein cooles Thema, weil die Leute brauchen Haushaltsgeräte, da führt halt kein Weg dran vorbei. Und viel Geld ist bei den meisten für sowas nicht übrig unbedingt. Also wenn es da eine günstige und solide Alternative zu gibt, also ich glaube schon, dass die Nachfrage nach sowas auf jeden Fall da wäre.
Ja, das auf jeden Fall. Also insofern, ja, ich habe da auch einige neue Sachen gelernt. Zum Beispiel, es gibt eine Steam-Funktion. Wusste ich früher auch nicht. Mit Dampf kannst du dann Sachen irgendwie auffrischen und so weiter. Also ja, tut sich auch einiges.
Ja, fancy. Hinsicht.
Es tut sich aber auch was nicht so ganz so Schönes bei einem weiteren Haushaltsgerätehersteller. Das ist nämlich Haier. Wird das Haier ausgesprochen? Haier. Nicht Hyper, sondern Haier.
Ich glaube ja.
Und
also so wie ich halt schlafen gehen, ne? So ab in die Haier.
Ab in die Haier. Genau. Und kennt man vielleicht, was man aber auf jeden Fall kennt, sind die Tochterunternehmen, denke ich, Candy oder Whirlpool.
Das stimmt,
sind auch so klassische Firmen, die dazugehören.
Candy macht ja, glaube ich, auch Waschmaschinen und sowas dann, ne?
Ja,
und Kühlschränke.
Genau.
Ja, genau.
Genau. Und die haben sich mit Home Assistant angelegt. Also Home Assistant ist ja so eine Open-Source-Software zum Smartifizieren deines Hauses sozusagen. Und das Schöne ist, dass du Home Assistant mit sehr vielen, also fast eigentlich mit allen Herstellern geräteübergreifend dann nutzen kannst.
Ja, genau.
Und da hat ein deutscher Entwickler wohl ein Plugin entwickelt, was eben dann auch kompatibel zu Geräten von Haier war und deren Tochterunternehmen. Und dann haben die wohl eine böse Mail rausgeschickt, dass der das sofort zu unterlassen hätte und dass sie sonst mit rechtlichen Schritten drohen.
Okay.
Und damit ist er dann an die Öffentlichkeit gegangen. Wollte erst das zurückziehen, hat dann aber gesagt, nö, warum? Also das ist ja, eigentlich sollte der Hersteller doch froh sein, weil dadurch seine Geräte letztendlich attraktiver werden, ne? Also
ja,
wenn du eine App, also es kann ja nicht im Interesse des Herstellers sein, dass man dann wirklich nur die Haier-App nutzt, aber dann seinen, keine Ahnung, Backofen von Siemens dann nicht mehr nutzen kann oder so, zumindest nicht smart nutzen kann. In dem Moment gleichzeitig.
Irgendwelche, also scheint ja doch schon so, als wenn Haier das dann so sehen würde, oder? Sonst hätten sie doch nicht den Schritt gemacht.
Total bescheuert. Nee, aber jetzt pass auf. Jetzt haben sie dann wieder zurückgerudert, weil nämlich der Aufschrei war groß. Es gab wohl auch viele Veröffentlichungen in der Hinsicht. Nutzer haben wohl auch Beschwerdebriefe an Haier geschickt. Und,
okay, die Emotionen waren auf jeden Fall im Wolken.
Ja, dann haben sie gesagt, ja, das war ein Versehen, das war eine automatisierte E-Mail. Die wird immer automatisch losgeschickt, wenn irgendwo herausgefunden wird, dass da was entwickelt wird, was jetzt nicht direkt von uns kommt oder so. Also es hörte sich schon sehr nach Ausrede an. Aber sie wollten jetzt wohl irgendwie auf Home Assistant zugehen und dann gucken, ob man dieses Plugin ein bisschen optimieren kann, weil das bei denen wohl zu einer sehr hohen Serverauslastung geführt hatte. Und also jetzt ist es schon so, dass man sagt, okay, gut, wir wollen dann doch lieber, dass die Leute unsere Geräte kaufen.
Versucht, Widerspruch einzulegen, festgestellt, das funktioniert nicht so und dann gehen wir den anderen Weg. Ja, aber ich meine, im Endeffekt, wenn der User davon profitiert, ist das ja auch alles okay. Also ist halt immer witzig, finde ich, wenn man das dann sich so anhört, so nee, das wollen wir nicht und dann, ach doch, ist doch eigentlich ganz cool, das zu haben.
Ja, aber gut, wenn ich vor der Entscheidung stehe, entweder nutzen die meine App oder die nutzen zumindest meine Geräte, dann verkaufe ich natürlich lieber meine Geräte und verzichte dann darauf unter Umständen, dass man die blöde Haier-App nutzt oder so.
Ich wollte gerade sagen, ich finde diesen App-Zwang auch zum Kotzen. Wie viele Apps für jedes einzelne Teil soll ich mir denn noch installieren auf meinem Handy?
Naja, das ist einfach nur bescheuert. Ich meine, gut, die Haushaltsgeräte kannst du so benutzen, aber gerade das Klar. ist ja dann nice to have, ne? Wenn man noch die App-Geschichte hat. Smart Home ist sowieso nice to have, würde ich sagen.
Yes, und wenn man sich denn da einfuchsen kann, ne? Also ich, mein Smart genau. Home-Teil ist ja, was ich zu Hause habe, sind die Switchboard Curtain Rods 3, dass ich immer automatisch meine Vorhänge auf und zu machen kann.
Aber es funktioniert, funktioniert gut.
Ja, und das ist die Art von Automatisierung, die ich bei mir zu Hause habe.
Ja, ist doch voll in Ordnung. Aber was ich so faszinierend finde, es gibt jetzt mittlerweile, also du hast ja meistens so, wenn du dein Smart Home nachträglich, also jetzt nicht schon im Bau oder wie auch immer,
ja.
wenn du das nachträglich einrichtest, dann brauchst du ja für jede einzelne Komponente eine Batterie oder sonst irgendeine externe Stromzufuhr.
Es ist irgendwie und aufwendig, ja.
Es ist, ja, also ständig musst du dann halt diese kleinen Knopfzellen oder wie auch immer wechseln. Und jetzt gibt es tatsächlich ein Unternehmen, Enocean oder Enocean, Enocean, mhm. Enocean.
Enocean.
Enocean, das wird es sein, Enocean. Genau, Ocean, Enocean, ja, doch, das passt. Die haben sich
die heißen auf, jetzt so.
Die heißen jetzt so, Enocean. Die haben sich auf sogenanntes Energy Harvesting spezialisiert.
Okay.
Das bedeutet, wenn du also anderen Geräten sozusagen die Energie klaust, wenn man so will, oder ausborgst, mhm. Oder aber die Energie selber erzeugst. Also das finde ich das Faszinierende. Das heißt, die Geräte, die die produzieren, brauchen de facto keine Batterie, keine okay. Knopfzelle. Und sie brauchen auch keinen externen Stromanschluss irgendwie, sondern sie haben jetzt zum Beispiel einen Bluetooth Low Energy Schalter herausgebracht, der tatsächlich nur durch den Druck funktioniert, den du auf diesen Schalter Ach, ausübst. Und dieser Druck wird dann umgewandelt in Energie, in elektrische Energie. Und
Boah, das damit, ist mega gut.
Und damit wird dann der Impuls gesendet über Bluetooth Low Energy. Also das ist Magic. Boah,
das klingt gerade so geil für mich. Ich bin ja vor ein paar Monaten umgezogen und ich weiß nicht, ob das einfach Standard ist bei allen Leuten, aber warum habe ich nur so wenig Steckdosen in meiner Wohnung? Also egal, wo ich irgendwas anschließen möchte, fehlt mir irgendwie eine Steckdose. Und das ist in Gesprächen so aufgefallen, dass das ja bei vielen Leuten so ist, dass Steckdosen irgendwie Mangelware sind. Ich meine, ich habe meine zwei Alexas im Wohnzimmer stehen, die müssen ja jeweils einzeln an Strom angeschlossen werden, was ich halt auch irgendwie nicht so wirklich verstehe, aber solche Technologie, das zu entwickeln, klingt gerade mega, mega cool.
Das ist wirklich, also ich meine, es wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis das auch für größere Geräte irgendwie Klar. funktioniert. Also die haben jetzt wohl einen Prototypen, also einen Heizkörperthermostat, was dann tatsächlich nur durch die Wärme, die die Heizung sowieso abgibt, quasi Energie selber produziert und ja. damit dann sozusagen das Ganze steuert. Aber pff, ja, also das fand ich schon wirklich faszinierend.
Das klingt also, super cool.
Wenn es irgendwann sowas zu testen gibt, dann will ich das auf jeden Fall testen.
Ja, Anfrage ist schon raus.
Genau, nicht Anzeige ist raus, Anfrage ist raus.
Ja. Ja, mega, also echt Hammer. So, sowas ist genau das, was wir wollen, oder? Ich meine, irgendwie Dinge, die einem das Leben erleichtern und schöner machen und ja, ich weiß nicht. Also das, also ich kann mir nicht genau vorstellen, wie es jetzt wirklich in einzelnen Dingen oder in anderen Haushaltsgeräten funktionieren soll, aber so wie du das jetzt erzählt hast, klingt es auf jeden Fall super spannend.
Total, total. Super spannend ist übrigens auch, wenn du Drohnen fliegen möchtest. Also ist nicht jedermanns okay. Sache, aber ich finde es super spannend. Gut, der Drohnen-Hype ist jetzt natürlich so ein bisschen vorbei, weil der eine oder andere nicht wirklich so durchsteigt. Darf ich das noch, darf ich das nicht? Wenn ja, brauche ich einen Drohnenführerschein oder brauche ich keinen?
Genau,
aber,
ja.
Der Worst oder einer der Worst Case, oder es gibt eigentlich zwei schlimme Fälle. Erster Fall ist, dass die Drohne dir einfach wegfliegt, dieses ominöse Fly-Away-Erlebnis. Mhm. Und der zweite Fall ist natürlich Absturz. Und Absturz
ich gucke immer ganz gerne so Fail-Compilations und da sind häufiger so Drohnenabstürze und keine Ahnung was bei. Also es scheint ja schon ein generelles Problem zu sein.
Genau. Und wenn du dir so eine Drohne, so eine Standarddrohne anguckst, so einen Quadcopter im Grunde genommen, dann hast du ja vier Antriebe, also vier Rotoren. Und wenn einer ausfällt, dann fängt die Drohne an, sich in ihrem eigenen Kreis zu drehen und wird eigentlich unbeherrschbar. Also letztendlich stürzt sie ab dadurch.
Ja.
Und jetzt gibt es aber findige chinesische Wissenschaftler, die haben tatsächlich an der Baihang-Universität in Beijing einen neuen Algorithmus entwickelt. Und der macht es möglich, dass selbst bei einer Drohne mit vier Motoren drei ausfallen können und die Drohne trotzdem noch steuerbar ist. Das sieht sehr witzig aus. Es gibt dazu auch ein Video.
Ich wollte gerade sagen, wie muss ich mir das jetzt gerade vorstellen, denn drei ausfallen und dann das hängt sie quasi so in der Luft und es fliegt nur noch einer?
Das ist wirklich wie so ein eierndes Karussell, was auf Speed ist im Grunde genommen. Also du hast wirklich so ein Ding, was dann in der Luft ist und es sieht wirklich so aus, als wenn es jeden Moment unkontrolliert irgendwie zu Boden geht.
Das erinnert mich an die allererste Drohne, die ich hier von der Arbeit mal mitgenommen habe. So ein totales Billigteil, aber so der erste, der auch irgendwie vier Rotoren hatte. Und das Ding ließ sich null steuern, ist einfach wie bekloppt durch die Wohnung überall entgegengeknallt.
Aber es ist echt faszinierend, dass sie das so hingekriegt haben, dass sie wirklich dann, also de facto mit nur einem einzigen Motor, mit einem Rotor dann noch irgendwie das Ding in der Luft halten kannst. Also ich denke, das wird
cool,
dann auch,
weil ich meine, wenn du für so eine Drohne auch, keine Ahnung, über tausende Euro ausgibst, dann willst du ja auch, dass es nicht einfach auf den Boden aufknallt und kaputt geht.
Genau, also ich denke, das wird dann in der übernächsten Version bei DJI wahrscheinlich dann integriert sein oder so, dass du dann diesen zusätzlichen Schutz hast.
Schon das wäre ja auf jeden Fall schön für die User.
Absolut.
Ja, joa. Wahnsinn. Boah, Tommy, wir haben echt viel geredet schon.
Ich glaube schon. Und wir sind jetzt auch eigentlich am Ende, ne? Es ist eigentlich Zeit für die Empfehlung der Woche, würde ich sagen. Maika, hast du da was Schönes? Woche.
Ja, tatsächlich. Wir haben über Amazon Prime gesprochen. Und bevor jetzt dieses, ihr müsst 2,99 extra bezahlen für Werbung, schaut euch doch mal Reacher an. Also ich fand, das war, ja genau, die erste Staffel gibt es ja schon länger. Jetzt kam gerade die zweite Staffel raus. Die habe ich jetzt komplett durchgeguckt. Und es ist einfach eine coole Serie. Also ich glaube, sehr viel mehr Worte muss man dazu gar nicht verlieren. Vergesst die Filme mit Tom Cruise, weil wer auch immer gedacht hat, Tom Cruise ist eine gute Repräsentation für den Hauptcharakter, der hat echt dieses Buch noch nie gelesen oder gesehen. Alan Richardson heißt er, glaube ich, der es jetzt macht und einfach geil, ist cool. Ein bisschen Action, ein bisschen stumpfer Humor, blutige Szenen und so. Wer das cool findet, der wird da auf jeden Fall glücklich. Und was ich noch geguckt habe, ich habe mir endlich mal die 3 Monate kostenlos Apple Plus geholt, weil ich mal sehen wollte, wie das so ist. Torben sagt mir schon seit Jahren gefühlt, dass ich das mal machen soll, damit ich Ted Lasso gucken kann. Das habe ich noch nicht gemacht. Stattdessen habe ich mir Foundation angeguckt. Auch sehr, sehr geile Serie, gerade wenn man so in dem Bereich Sci-Fi, Fantasy irgendwie Interesse hat, guckt euch mal Foundation an. Fand ich richtig geil. Ich habe an einem Tag die erste Staffel durchgesuchtet, als ich krank war. Das ist eine Episode, ist ungefähr eine Stunde lang. So. Ja, und jetzt muss ich noch die zweite Staffel gucken. Und es ist halt auffällig, wie gut die Dinge produziert sind. Also die Serien sehen einfach richtig, richtig cool aus. Und die Auswahl ist zwar nicht so riesig, aber das, was man dann hat, ist qualitativ auch einfach nice. Da werde ich jetzt die 3 Probemonate mal durchgehen und ja, mal gucken, wie sich das alles mit den Streaming-Angeboten noch so entwickelt. Aber vielleicht müsste ich mal dauerhaft von einem zum anderen wechseln. Das wird sich da noch zeigen.
Ja, also in Sachen Reacher kann ich dir wirklich nur zustimmen. Ich habe die Serie mittlerweile, also noch nicht ganz zu Ende geguckt. Ich glaube, die letzten 2 Episoden fehlen mir noch.
Ja, aber dann spoilere ich mal nicht.
Es macht auf jeden Fall Spaß. Wobei so einige Sachen irgendwie immer wiederkehrend sind, also irgendwie so klassisch Love Interest oder so. In jeder Staffel gibt es offensichtlich irgendwie ein neues Love Interest.
Aber ein bisschen Romantik muss dabei sein.
Ja, wobei, also ich will ja nichts sagen, aber Reacher, das ist so Baumstamm-Romantik.
Keine Romantik,
oder?
Ja. Das ist so gar keine Romantik.
Wirklich, noch nicht mal irgendwelche Laute oder so. Es ist einfach nur, guckt in die Augen und dann zack. Ab in die Kiste und am nächsten Tag geht's weiter.
Straight to business ist, glaube ich, das kann man ganz gut beschreiben. Ja,
aber der macht das wirklich gut. Also dem kauft man das auch ab. Der ist wirklich so ein richtiger Baum im Grunde genommen. Der hat sich tatsächlich
so
auch
ein Tier, dieser Typ, oder?
Der hat sich tatsächlich Testosteron in regelmäßigen Dosen spritzen lassen, damit er da irgendwie auch immer sozusagen am Ball ist. Und
sieht man auf jeden Fall. Also da sind ein paar oberkörperfreie Szenen mit bei. Ich dachte schon zu meinem Freund, meinte so, ja, guck mal kurz weg, ich muss ihn bewundern, aber ja.
Okay, das vertiefen wir jetzt besser nicht. Aber was wir schon sagen können, es gibt ja auch definitiv schon eine 3. Staffel. Die haben die schon angekündigt. Wenn es nach dem Alan Richardson geht, dann gibt es auch noch eine 4., 5., 6., 7. und so weiter. Also
Ich glaube, genug Bücher gibt es ja auch an Material. Ich hatte jetzt auch überlegt, mir das Buch mal zu kaufen und reinzulesen. So, ich glaube, das könnte cool werden. Was ist denn deine Empfehlung der Woche, abgesehen von Reacher?
Also, ich kann euch erstens empfehlen, kauft keine NAS-Platten in China. Das ist so die erste Empfehlung. Und die zweite ist auch ein bisschen random, aber neulich hat es mir noch mal ein bisschen den A-Punkt gerettet, könnte man sagen. Und zwar Hirschteig. Kauft Hirschteig. Hirschteig ist nämlich super gut, um damit die Gummidichtung von eurer Autotür kurz mal einzuschmieren. Und dadurch hast du dann halt nicht das Problem, dass das Ganze zufriert. Also jetzt bei den Minustemperaturen war es dann wirklich so, dass ich ganz normal dann die Tür aufmachen konnte. Ich habe es vergessen bei der einen Tür meiner Tochter und da war es dann komplett zugefroren. Also ich musste dann halt.
Ich habe Pech gehabt, Tür du darfst leider heute nicht mitkommen.
Du darfst heute nicht mitfahren, sorry. Also.
Ich finde das witzig, dass du das sagst, weil ich kenne Hirschteig, das habe ich gelesen und jetzt fällt mir dieser total random Fact wieder ein, dass Läufer, also Streckenläufer oder Marathonläufer oder so, Hirschteig auch benutzen, um zum Beispiel für Reibeflächen für Schutz zu sorgen, also auch für zwischen den Beinen zum Beispiel, damit man sich das da nicht so aufreibt oder an den Armen, wenn man hier diese Bewegung ganz viel macht oder so, da benutzen die scheinbar auch Hirschteig für, also scheint ein Universalmittel zu sein für alles Mögliche.
Dadurch friert dann die Tür nicht mehr zu und das ist schon auf jeden Fall praktisch gewesen. Also seitdem habe ich immer so einen kleinen Stift Hirschteig im Auto dabei.
Ja, Hammer, Hammer. Das ist praktische Live-Tipps von Tommy.
Genau, kauft Hirschteig.
Aber kein Nass.
Genau, aber zumindest nicht die Platten. Also Nass auf jeden Fall, aber
ja, ja. Okay, keine Platten aus China. Ja, sehr schön. Ich glaube, dann haben wir auch echt ausreichend Themen abgedeckt für die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, das war eine gute Vertretung für Fabian und Torben. Und ich hoffe, dass die ihren Urlaub auch gerade genießen und dann vielleicht auch mal reinhören in die Episode. Grüße gehen raus. Und ja, möchtest du noch letzte Worte von dir geben, Tommy? Für den Podcast letzte Worte, sorry.
Letzte Worte. Nee, ich wünsche euch was und macht's gut und wir sehen uns dann nächste Woche eventuell wieder, ne?
Genau, nächste Woche gibt's auch nochmal einen Podcast mit fremder Besetzung. Da werde ich wahrscheinlich nicht mit dabei sein, aber vielleicht der Jens und Tommy wieder am Start.
Genau.
Dann eine schöne Woche. Jo, schreibt uns gerne in die Kommentare und bis dahin. Ciao.
Tschüss.